Ja, ihr Lieben, das war vorbildlich, miteinander geredet und die Wahrheit erkannt. Predigen im 21. Jahrhundert, wie Verkündigung bei den Menschen ankommt. Und die neue Homiletik, also die Predigtlehre, hat einen wunderschönen Slogan, der lautet: Aufbruch zum Leben. Es muss uns gelingen, dass wir so predigen, dass die Worte selber, und das klang heute Morgen schon an, Lebensveränderungen irgendwie überhaupt mal als Gedankenvorstellung haben. Wenn man die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer fragt oder Predigerinnen und Prediger, was erwartest du eigentlich, was deine Predigt bewirken soll, dann werden die immer ganz unruhig und man merkt, die haben sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Also, da kommen wir gleich noch zu, was will ich eigentlich mit einer Predigt? Und die moderne Homiletik sagt, wie gesagt, Aufbruch zum Leben. Und das ist deswegen wichtig, weil in der Predigtlehre man eigentlich bis weit in die 90er Jahre hinein immer so gearbeitet hat: Es gibt einen Bibeltext, haben wir schon gesagt, das ist die klassische Lehre, es gibt einen Bibeltext. Du machst eine Meditation über den Text als Prediger, guckst mal, was sagt der mir so? Dann guckst du genau nach, wenn du richtig Zeit hast, in einem Theologiestudium musst du den Text neu übersetzen. Danach gehst du hin und schaust, was haben die ganzen Wissenschaftler im Laufe der Jahrhunderte zu diesem Text gesagt. Und wenn du das alles ausgearbeitet hast, dann setzt du dich hin, fragst dich noch, was für Menschen werde ich wohl erreichen wollen? Und dann fängst du an, die Predigt zu formulieren. Wie gesagt, die Idee, welche Menschen sitzen da, ist sehr spät, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazugekommen, nämlich durch Ernst Lange. Ein Mann, der gesagt hat, wir müssen überhaupt mal uns klar machen, zu wem reden wir. Aber, und das ist wichtig, auch Ernst Lange hat bei seiner Vorbereitung letztlich seine ganze Predigtarbeit endet beim Manuskript. Wenn das Manuskript fertig ist, hat man immer gesagt bisher, okay, jetzt ist klar, dann ist die Predigt getan und los geht's. Und heute ist einem klar geworden, das stimmt ja überhaupt nicht. Die eigentliche Kommunikation fängt ja jetzt erst an. Was passiert eigentlich in dem Moment zwischen, jetzt kommt ein Mensch nach vorne mit seiner Predigt ans Pult und fängt an zu reden. Was passiert eigentlich auf dem Weg zwischen der Kanzel und den Hörerinnen und Hörern? Und das ist, so blöd das klingen mag, erst 15 Jahre alt. Überhaupt diese Vorstellung. Nicht zu sagen, Predigtvorbereitung heißt immer, wie arbeite ich richtig theologisch, bis am Schluss ein tolles Manuskript da ist. Seit 15 Jahren erst, und das nach 2000 Jahren Predigen im Christentum, erst seit 15 Jahren fragt man sich, Augenblick mal, was passiert eigentlich auf dem Weg von der Kanzel zu den Menschen? Und darum ist heute Homiletik immer, und das ist wieder ganz frisch, eine situative Predigtlehre. Denn man sagt heute, es macht auch einen Unterschied, ob ich eine Predigt in der Kirche oder im Bierzelt halte. Und niemand möge behaupten, das sei die gleiche Predigt. Das ist eine völlig andere Predigt. Ein Freund von mir, oder ein Bekannter, sagen wir so, ist vor einigen Jahren Pfarrer in Südafrika geworden. Und er sagte, wie schön, gerade am Ende der 6-jährigen Perikopenreihe, jetzt habe ich zu jedem Gottesdienst schon einen Text. Brauche ich mich nie wieder vorzubereiten, meine Predigten stehen. Kam nach Südafrika und sagte, er konnte nicht eine einzige seiner Predigten da unten halten. Eine so andere Welt, so andere Zuhörer, eine so andere Kultur, so andere Fragen und Themen. Das heißt, sein Ideal zu sagen, jetzt gehe ich möglichst weit weg, da kennt keiner meine Predigten, hier halte ich sie einfach alle nochmal, hat null funktioniert. Das war aber bis Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre, war das die klare Vorstellung. Wenn die Predigt in sich theologisch super ist, dann kann man sie eigentlich überall halten. Und auf einmal haben wir erkannt, das stimmt nicht. Und deswegen fragen wir heute ganz neu, und damit sind wir auch beim Thema der kulturellen Einbettung, wir fragen heute, in was für eine Situation hinein rede ich eigentlich? Und dann kann es passieren, dass wir feststellen, sage ich gleich auch noch was dazu, und das erlebe ich als Prediger immer wieder, und wer schon mal als Gastprediger unterwegs war, ich bin manchmal bei einem Gottesdienst, und da ist drumherum ein, wie gesagt, Riesen, die haben alles vorbereitet, Liturgie und Anspiel und was weiß ich, und dann gibt es Gottesdienste, da habe ich in dem Moment, wo ich zum Pult hingehe, das Gefühl, das Team vorher hat mir einen roten Teppich ausgerollt. Die haben alles wunderschön vorbereitet. Die Menschen sitzen schon begierig da mit glitzernden Fragen in den Augen und ich muss ihnen nur noch Antworten liefern oder versuche, mit ihnen Antworten zu finden. Und es kann auch passieren, dass ich in einem Gottesdienst bin als Gastprediger und wenn ich zur Kanzel hingehe, feststelle, das war alles so schrecklich vorher. Das war so tröge, so falsch, so miserabel. Die ganzen Leute, die hier vor mir sitzen haben, denken, wenn der genauso scheiße predigt wie der Rest von dem Kram. Und da muss ich anfangen, ganz neu um die Menschen zu ringen. Ich muss sie neu gewinnen. Das heißt, die Predigt ist eine andere Predigt, ob der Gottesdienst vorher gut gestaltet ist oder schlecht gestaltet ist. Auch das hat bis vor 15 Jahren keine Rolle in der Predigtvorbereitung gespielt. Du hattest dein Wort, damit gehst du hin und predigst. Heute wissen wir, nein. Du musst genau achten, wie ist das drumherum gestaltet, was sind das für Menschen, ist es eine zielgruppenorientierte Kommunikation und wie inkulturiere ich sie, also wie bringe ich sie in die Kultur der Menschen hinein, meine Predigt. Und das mit den Zielgruppen ist auch nochmal so ein Faktor. Man hat auch immer gesagt, na klar, die Pfarrerinnen und Pfarrer, die können das schon, mit den Menschen reden. Und da habe ich neulich einen interessanten Mann getroffen, der war viele Jahre in Brasilien in der Mission. Und dann kam er, also ein Engländer, der ging nach Brasilien und kam dann zurück und sagte, ich will noch ein bisschen in meinem Heimatland missionieren. Und zwar mal in so einem richtig sozial schwachen Viertel. Und dann sagte er, der Kulturschock zwischen meinem früheren Wohn- und dem Sozialviertel war ungefähr 10-mal so stark wie der zwischen meinem früheren Wohn- und Brasilien. Brasilien, da musste ich mich, dachte ich, auf eine andere Sprache einstellen, eine andere Mentalität, was weiß ich. Aber die Mentalität in dem sozial anderen Milieu, das war viel, viel schlimmer. Das war eine andere Welt. Und da musste ich lernen, ganz neu zu reden. Aber wie kann ich das? Ich bin ein Akademiker. Wie kann ich als Akademiker so reden, dass mich die Menschen dort unten, die alle auf Hartz IV, na gut, dann weiß ich nicht, wie heißt das in England, Brown 4, keine Ahnung, Brown 4, keine Ahnung, die... Er sagte, ich muss ganz neu fragen, wer ist das, der da sitzt? Schauen wir uns das mal an. Es gibt drei große Grundlagen, die wichtig sind für die Fragen nach der Verkündigung im 21. Jahrhundert. Das erste ist wirklich das Thema Kommunikation. Und das entstand in den 70er Jahren durch eine Bewegung, die nennt sich, müsst ihr nicht alles kennen und alles mitschreiben, ich versuche euch trotzdem mal so ein bisschen die Basis nahezubringen. Eine Forschungsrichtung nennt sich bis heute Rezeptionsästhetik. Und sie fragt, was passiert beim Rezeptieren, beim Hören und Wahrnehmen und Aufnehmen von Inhalten? Was passiert da eigentlich beim Menschen? Und um es mal runterzubrechen, die banale Erfahrung ist, wenn du eine Predigt hältst, dann frage doch mal bitte 10 verschiedene Leute, was sie gehört haben. Und sie wird was feststellen, die haben 10 verschiedene Predigten gehört. Ich war neulich, war lustig, war beim Evangelistentreffen. Da war ein junger Evangelist, der war völlig ratlos, weil er sagte, neulich hat sich mir bei meiner Veranstaltung jemand bekehrt aufgrund eines Satzes, den ich nicht gesagt habe. Ich habe in meinem Manuskript nachgeschaut, ich habe mir nachher die Aufnahme angehört. Der Typ kam nach vorne und sagte, Prediger, du hast diesen Satz gesagt, er hat mich im Herz getroffen, ich will zu Jesus gehören. Und er sagte, ich habe den Satz nie gesagt. Ich weiß es genau. Irgendwas passiert mit Worten, bevor sie bei den Menschen ankommen. Da haben wir übrigens noch, vorhin war die Frage auch nach dem Heiligen Geist. Und da passieren all die Dinge, die wir überhaupt nicht im Griff haben. Und es passiert mir, ich halte eine Predigt, da sind 2 oder 3 große Hauptthesen und so ein paar kleine Randbemerkungen. Und nachher kommt einer und sagt, Sie haben da so viel gesagt über diesen wichtigen Aspekt. Und ich denke, das waren 3 Worte. Aber genau die hat jemand festgeklammert und hat gesagt, die treffen mich und hat dann die ganze Zeit im Gottesdienst weiter darüber nachgedacht. Und meine eigentlichen Hauptthesen hat er gar nicht gehört. Macht aber nichts. Bei dem ist was passiert, kommt nachher, sagt das, so wichtiger Satz. Ich denke, ja, kann sein. Für mich war es ein winziger Aspekt. Also, eine richtig gute Predigt, und das weiß man heute, oder eine richtig gute Kommunikation ist immer eine, die eben keine Einbahnstraße ist. Und so hat man in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren immer gedacht, man hat dieses klassische sogenannte Organon-Modell. Es gibt einen Sender, eine Botschaft und einen Empfänger. Und hier rast die Botschaft rüber und hier werden die Inhalte ankommen. Und heute sagt man, das ist Unsinn. Was hier ankommt, kann was völlig anderes sein, als das, was hier losgeschickt ist. Und über diesen Prozess müssen wir uns Gedanken machen. Wenn wir also fragen, wie funktioniert Predigen im 21. Jahrhundert, müssen wir fragen, wie funktioniert das, dass das, was wir sozusagen hier losschicken, auch so ankommt, wie es ankommen soll und die entscheidende Frage stellen, was soll da eigentlich ankommen? Wissen wir das überhaupt, was da passieren soll? Das ist der Begriff der Rezeptionsästhetik. Und in der Theologie wurde das sehr begeistert aufgenommen. Der praktische Theologe hat dazu sogar ein eigenes Wort kreiert. Das hat er genannt Auredit. Er hat gesagt, es gibt das Manuskript, das mit der Hand geschriebene, und es gibt das Auredit, das mit dem Ohr gehörte. Und eigentlich klug ist es mal zu fragen, was ist denn am Schluss eines Predigtprozesses das Auredit? Was haben die Menschen eigentlich gehört? Was ist bei ihnen angekommen? Was bewirkt eine Predigt bei ihnen? Wie gesagt, noch bis in die 90er Jahre hinein war immer klar, wenn das Manuskript steht, dann ist die Frage nach der richtigen, ob die Predigt gut oder schlecht ist, geklärt. Und heute sagt man nein. Die Frage ist nicht, ist das Manuskript gut, die Frage ist das gut, was ankommt? Kommt bei den Leuten das Richtige an? Und das hat deswegen auch noch eine große Bedeutung, weil man heute in der Theologie spricht von dem sogenannten impliziten Hörer. Und der implizite Hörer ist der, den ich beim Schreiben meiner Predigt heimlich und oft ohne es zu wissen eigentlich doch vor Augen habe. Als ich anfing als Vikar, da hat mir mein Lehrpfarrer einen, finde ich, der klügsten Sätze der Theologie gesagt. Er hat mir gesagt, ich predige für die, die noch kommen sollen. Ich habe gesagt, ja, du musst doch für die predigen, die da sind. Er hat gesagt, nein, ich predige für die, die noch dazukommen sollen. Denn wenn du nur für die predigst, die da sind, dann werden es nie mehr werden. Und das, was passiert ist, wenn mir manchmal Pfarrer sagen, ja, es ist so schwierig, bei mir kommen eben nur 8 Leute unter über 70, zu sagen, könnte es sein, dass du, ohne es dir bewusst zu machen, deine Predigt immer so schreibst, dass sie eigentlich nur noch für Menschen, die über 70 sind, interessant sind. Weil du ja gar nicht mehr erwartest, dass jemand kommt, der unter 70 ist. Hast du dir angewöhnt, in einer Sprache zu reden, mit Bildern zu reden, so zu kommunizieren, dass es auch nur noch über 70-Jährige interessiert. Und diesen Satz nochmal neu zu fragen, wer ist mein impliziter Hörer? Wen habe ich vor Augen? Und könnte es sein, dass ich möglicherweise durch die Art, wie ich spreche, zum Beispiel auch durch bestimmte Formen von Kanaanäisch, die Leute völlig ausschließen. Ich habe neulich eine Predigerin gehört, die hat wunderbar gesprochen und dann gab es so einen Satz, sagte sie, das kennen wir doch, das ist so ein Moment, da fühlt man sich wie Petrus auf dem Wasser. Und ich guckte mich in der Kirche um und dachte, keine Sau hier weiß, wovon du eigentlich redest. Die ganzen Insider wissen das, klar, Petrus auf dem Wasser, fängt an zu sinken, kriegt Angst, Jesus holt ihn wieder raus, er kann wieder auf dem Wasser weiterlaufen, wir alle kennen das. Aber in dieser Kirche kannte das eigentlich fast niemand. Wenn wir über zielgruppenorientiertes Predigen nachdenken, und wir brauchen zielgruppenorientiertes Predigen, weil wir heute eben immer mehr komplizierte Zielgruppen haben, dann ist die erste Frage, habe ich die wirklich vor Augen, wenn ich eine Predigt mache? Oder habe ich eigentlich einen sogenannten impliziten Hörer, weil ich weiß, es sind immer die drei Hanseln bei mir in der Jungschar, also rede ich auch immer nur für die drei Hanseln. Das geht sogar noch weiter. In Amerika hat man herausgefunden, es gibt bestimmte Gemeindewachstumsgrenzen. Die liegen ungefähr bei 80. Es gibt Gemeinden, also das ganz typischerweise gibt es unendlich viele Gemeinden, die haben ungefähr 80 Besucher. Es gibt ungefähr unendlich viele Gemeinden, die haben 200 Besucher und dann kommt 500 und was weiß ich. Und man hat herausgefunden, dass die Gemeinden auf einmal so an eine Blockadegrenze kommen. Hat ausschließlich mit der Kommunikation zu tun. Weil die Leute nicht gelernt haben, dass man für eine größere Gruppe größer und anders kommunizieren muss. Da hat man Leute, die sagen, in meiner Gemeinde dümpelt es seit 10 Jahren bei 80 Leuten hin. Auf ein Seminar geschickt, wo sie gelernt haben, so zu kommunizieren, dass auch 200 Leute sich angesprochen fühlen und wenige Wochen später war dieser Gottesdienst angewachsen auf 200. Weil die Art, wie sie kommuniziert haben, immer sagt, ist doch eigentlich schön, wir 80 hier. Das macht sich niemand bewusst, aber durch die Art, wie man körpersprachlich reagiert, wie man Beispiele wählt, wie man auch mit den Blicken kommuniziert, macht es einen Unterschied, ob ich 80 oder 200 vor mir habe. Wenn ich 200 haben will, muss ich auch für 200 reden, selbst wenn sie noch gar nicht da sind. Denn sonst sind die Leute, die zufälligerweise in meiner letzten Reihe sitzen, haben das Gefühl, mit uns redet er ja gar nicht, dann kommen sie auch nicht wieder. Kommunikation ist das A und O gelungener Predigt und die muss man richtig lernen. Noch ein letzter Faktor dazu, der auch nicht unwichtig ist. Wir haben in unseren Predigtsprachen, wie wir sie geprägt auch mitbringen aus den Jahrzehnten der Vergangenheit, natürlich immer auch das Problem, dass wir bestimmte Milieus nur ansprechen. Also nach der neuesten EKD-Studie, die man versucht hat, Gottesdienstbesucher nach Milieus einzuteilen, gibt es zwei große Milieus. Das eine ist das sogenannte Hochkulturmilieu. Und das sind Leute, die mögen Orgelmusik, also klassische Musik und lange gute Vorträge. Kein Wunder, die erreichen wir in der Kirche, denn da sind wir gut drin. Ordentlich orgeln und ordentlich lange Vorträge halten. Und wir erreichen das sogenannte Geselligkeitsmilieu. Das sind Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung, wovon der Pfarrer redet, aber der Weihnachtsbasar ist spitze. Also Menschen, die gerne kommen, weil sie Gemeinschaft haben wollen. Diese beiden Milieus erreichen wir, aber nach der EKD-Studie gibt es noch ein paar andere. Nach den Sinus-Milieus gibt es in Deutschland, weiß nicht, weit über 20 verschiedene Milieus und davon erreichen wir nur 2. Weil wir nur eine bestimmte Sprache sprechen, weil wir lauter Akademiker auf den Kanzeln stehen haben. Und die sprechen nur für Akademiker und haben nie gelernt, für andere Leute zu reden. Das heißt, Kommunikation ist ein Stück A und O dessen, ob Predigt ankommt oder nicht. Das aber eben, wenn ich sagen kann, Predigt ist, soll und wird nicht mehr Informationsvermittlung sein, sondern Anregung, Motivation, Horizonterweiterung. Wir haben schon gelernt, das bedeutet auch ein Stück weg davon, dass von einer Kanzel immer nur Wahrheiten verkündet werden. Die Leute wollen nicht die Wahrheitsvermittler, sondern sie wollen an Erfahrung teilhaben. Das zweite ist die Ästhetik der Rede selbst. Und da haben wir in Deutschland, gerade im protestantischen Raum, ein schweres Erbe, weil unser großer deutscher Haus- und Hoftheologe Karl Barth gesagt hat, Rhetorik ist vom Teufel. Wir wollen nicht, dass Menschen dadurch verführt werden, dass man die Worte besonders schön drechselt. Und hatte Karl Barth das Talent, er konnte genau das so wunderschön sagen und formulieren, dass die Leute es ihm abgenommen haben. Karl Barth, der an vielen Stellen vehement gegen Rhetorik wettert, aber selber ein perfekter Rhetoriker war und traumhafte Predigten gehalten hat, hatte Angst davor, zu Recht, er hatte im Faschismus kennengelernt, wie man mit schönen Wortspielen Menschen begeistern kann, ohne dass die Inhalte stimmen. Deswegen hat er gesagt, der Inhalt ist das Entscheidende, lasst euch nicht verführen durch süße Worte. Das hat aber dazu geführt, dass Theologen bis tatsächlich in das Ende des 20. Jahrhunderts immer dachten, wir dürfen nicht schön und gut reden. Die Botschaft selber steht im Vordergrund. Und heute wissen wir, man kann nur gut oder schlecht reden, man kann nicht nicht gestalten. Es gibt keine Nichtgestaltung von Rede. Du kannst nicht sagen, heute gehe ich mal hin und mache mal überhaupt keine Rhetorik. Das ist auch eine, aber eine schlechte. Jeder Mensch präsentiert die Dinge, die er tut. Und seit einigen Jahren, es sind noch nicht viele, fängt man an, darüber nachzudenken, wie man eigentlich Predigt verstehen muss. Heute geht es sogar so weit, dass es in der praktischen Theologie gerade eine Bewegung gibt, die sagt, theoretisch muss sich der Pfarrer eher als ein Künstler verstehen, auch ein Wortkünstler. Er ist eingeladen, die schönste Botschaft der Welt so zu gestalten, dass Menschen Lust haben, auf sie zu hören. Und wir hören nur zu, wenn das anregend ist, wenn das gut präsentiert wird und wenn wir das Gefühl haben, der hat was zu sagen oder die hat was zu sagen. Drittens, da geht es um die sogenannte Einbettung. Ich habe schon mal gesagt, alle der Raum kommuniziert mit, alles kommuniziert mit, was wir da um uns haben. Und Einbettung ist immer die Frage, was passiert eigentlich in dem, wie wir reden? Aufmerksam darauf gemacht hat die sogenannte Sprechakttheorie. Die ist von einem Mann, auch in den 60er Jahren, namens Austin erfunden worden. Müsst ihr alles nicht wissen, aber es ist ganz interessant. Der hat nämlich gesagt, wir versuchen beim Sprechen mal zu fragen, was passiert da eigentlich? Und der hat ein schönes und inzwischen berühmt gewordenes Beispiel gewählt. Das ist, nimm mal den Satz, ein Mensch sagt zum anderen, es zieht. Das ist eine Information. Und wenn der andere sagt, schön, es zieht, ist die Information angekommen. Aber eigentlich wollte der ja was anderes. Wenn ich sage, es zieht, will ich ja eigentlich sagen, mach das Fenster zu. Und Austin sagt, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen dem Satz, zwischen der reinen Inhaltsform, es zieht, und der Frage, was ist die Absicht dieses Satzes? Warum sagt einer das? Und jetzt ist die Frage, wann ist der Satz erfolgreich? Dann, wenn der andere aufsteht und das Fenster zumacht, genau. Der Satz ist nicht erfolgreich, wenn der andere sagt, das habe ich verstanden, es zieht. Er ist auch nicht erfolgreich, wenn der andere sagt, ich glaube, du willst, dass ich das Fenster zumache. Auch das war nicht erfolgreich. Der Satz ist erst erfolgreich, das nennt man die sogenannte performative Ebene. Wenn der andere das, was ich will, auch versteht und darauf reagiert. Wenn er sagt, mach's selber zu, hat er auch verstanden, was er will und ist eine passende Reaktion. Aber Tatsache ist, und deswegen heißt das Ganze Sprechakttheorie, jedes Sprechen ist ein Handeln, denn ich rede nur, wenn ich etwas will. Und das Schlimme ist, dass bei unseren Predigten oft nicht klar ist, was wollen wir eigentlich? Was sollen die eigentlich bewirken? Und die Sprechakttheorie sagt, ihr lieben Predigenden dieser Welt, fragt euch mal, was ihr eigentlich wollt mit den Predigten, denn nur dann könnt ihr am Schluss auch fragen, oder erstens, wird meine Absicht klar? Und als nächstes, reagieren die Leute darauf so, wie ich das will? Oder vielleicht auch anders, aber verstehen sie es überhaupt so, dass sie darauf reagieren können? Und wir haben in der Theologie haben wir ganz viele Sätze, das ist ganz schön, deswegen wird die Theologie auch gerne in der Sprechakttheorie behandelt. Wir haben einige Sätze, bei denen ist Sprechen zugleich Handeln. Das gibt es sonst fast kaum in der deutschen Sprache, aber in der Theologie gibt es das. Wenn ich sage, ich segne dich, dann sage ich es und gleichzeitig passiert es. Wie gesagt, wenn ihr wüsstet, in wie vielen germanistischen Büchern dauernd theologische Sätze vorkommen, weil man die so schön als Beispiele für ein bestimmtes Sprechhandeln nehmen kann. Also ganz klug, ich segne dich, in dem Moment, wo ich taufe dich, in dem Moment, wo ich es tue, sage, passiert es. Aber in der Regel sind Sätze so, dass ich etwas sage und dahinter ist eine Absicht und ich muss irgendwann mal kontrollieren, ist meine Absicht angekommen oder nicht. Und das ist die große Herausforderung für Predigten heute. Ich muss fragen, was will ich? Wird klar, was ich will? Wenn ich am Ausgang fragen würde, haben Sie verstanden, was der Prediger Ihnen sagen will? Und da merken wir schon, das ist eine ganz andere Ebene als Informationsebene. Wenn die Leute meine Predigt hören und sagen am Schluss, er wollte mir sagen, es zieht, dann haben sie es nicht verstanden. Da war das eine miserable Predigt, auch wenn sie theologisch noch so gut ausgearbeitet war. Sie müssen verstehen, was ich beabsichtige und hoffentlich darauf reagieren. Das sind diese drei verschiedenen sogenannten Handlungsakte in der Sprechakttheorie. Und die Sprechakttheorie hat dazu noch gesagt, verstehen kann ein Mensch nur etwas, wenn es A, von den sogenannten Handlungsbedingungen passt. Wenn ich zum Beispiel jemandem sage, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, aber er hat nicht Geburtstag, ist der Satz sinnlos. Wenn ich jemand sage, ich gratuliere Ihnen zur Geburt Ihres Kindes, aber er hat gar keins bekommen, ist der Satz sinnlos. Und genauso sinnlos, wir haben es gestern schon gehabt, ist für viele Leute der Satz, Jesus liebt dich. Und das ist die Herausforderung. Kann es sein, dass wir immer verwechselt haben, wenn jemand eine Information bekommt, dann sei das schon das Richtige. Aber eine Information hilft noch überhaupt nichts. Bei dem Satz, Jesus liebt dich, muss ich sagen, warum ich ihn sage. Und dann muss ich fragen, verstehst du diese Botschaft, was ich damit bezwecken will, was ich dir damit sozusagen auch ans Herz legen will. Und dann, wie gesagt, Verständlichkeit, natürlich auch von der reinen Sprache her. Christian Gretlein, der berühmte praktische Theologe, hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur drei Bedingungen, die ein guter Gottesdienst haben muss. Er muss, Gott, jetzt komme ich gar nicht auf alle drei, Moment mal. Also er muss verständlich sein, er muss Christus-zentriert sein. Und was ist das dritte? Keine Ahnung, es gibt drei Aspekte, zwei reichen uns. Für das, was ich sagen will, reicht es. Und er hat gesagt, wenn ich das als Definition nehme, was einen Gottesdienst ausmacht, eine Christuszentrierung, eine Verständlichkeit, dann kann ich auch mal fragen, weil in den 90er Jahren immer die Frage aufkam, sind diese modernen Gottesdienste überhaupt Gottesdienste? Sagt er ja, nach den klassischen Bedingungen schon. Allerdings die Frage der Verständlichkeit, da muss man sich bei 90% aller normalen klassischen Gottesdienste fragen, sind das dann Gottesdienste? Sind die für einen Menschen, der von außen kommt, verständlich, ja oder nein? Und Gretlein sagt, um ehrlich zu sein, die meisten sind es nicht. Wenn ein Außenstehender in einen normalen Gottesdienst von uns käme, säße er da wie der Ochs vom Berg. Und da haben wir wieder diesen Gedanken von Luther, selbst der Türke auf dem Felde müsste eigentlich verstehen, was da passiert. So, ich möchte euch jetzt einfach ganz konkret, weil ich das selber spannend finde, und damit sind wir, das sind teilweise auch, die ich in meiner Doktorarbeit mitbehandelt habe, sozusagen wirklich am Puls der Zeit, teilweise Modelle, die erst in den letzten Jahren entstanden sind, Konzepte, die heute über das ganz aktuell über das Predigen behandelt werden und über die man nachdenkt. Erstens, das ist eigentlich schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 1983, das sogenannte offene Kunstwerk von dem Theologen Gerhard Marcel Martin. Der hat angelehnt an Umberto Eco, den kennen die meisten von euch als Romancier, er ist aber eigentlich Zeichenforscher. Und Umberto Eco hat gesagt, er hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt das offene Kunstwerk. Und er sagt, ein Kunstwerk ist dann gut, wenn ich einfach klar ist, was es bedeutet, sondern wenn es in mir etwas auslöst. Ein Prozess, bei dem ich anfange nachzudenken. Da haben wir wieder das Problem, also das Ding, es geht nicht um Informationsvermittlung, sondern es soll in mir was passieren. Eine Handlung soll ausgelöst werden. Und er sagt, das Interessante ist, jede Sprache, auch jedes Symbol ist immer mehrdeutig. Und jeder Mensch versteht es anders. Und vielleicht ist das gar nicht schlimm. Wir haben in der Theologie jahrhundertelang gedacht, wir müssen eindeutig sein. Wenn wir einen Satz klar sagen, muss ihn jeder verstehen. Heute wissen wir, das ist eine Illusion. Der Satz mag noch so klar sein, du fragst 10 Leute haben ihn unterschiedlich verstanden. Könnte es sein, dass wir weg müssen von der Eindeutigkeit? Und er sagt, was wir uns eigentlich wünschen bei Kunstwerken, und das hat dann eben Gerhard Marcel Martin übertragen auf die Predigt, das war seine Antrittsvorlesung in Marburg, die heißt Die Predigt als offenes Kunstwerk, sagt, müssen wir nicht lernen, so zu predigen, dass wir in Menschen etwas anregen, was sie zum Nachdenken bringt, dass wir Denkräume öffnen. Darauf hat man sofort gesagt, ja, dann denken die ja, was sie wollen. Er sagt, das macht aber nichts. Denn die Art, ich öffne den Raum und der Raum selber hat eine Begrenzung. Wenn ich ein Thema vorgebe, dann ist der Raum schon abgeschlossen. Aber in diesem Raum kann jeder Mensch für sich persönlich umherlaufen und schauen, was inspiriert mich, was möchte ich dazu denken. Das heißt aber, ich gebe in Predigten nicht mehr einfach Antworten, sondern ich motiviere, ich inspiriere und ich initiiere Gedankenräume. Da kann ich euch nur einladen, jeder, der hier predigt, überlegt mal, wie eine Predigt aussehen muss, die nicht sagt, hier ist die Definition, die Grenze, sondern nein, etwas in den Menschen, die hören, wird weit. Etwas, was sie vielleicht noch nie gedacht haben, wird angeregt. Und wenn das passiert, dann war es eine gute Predigt, sagt Gerhard Marcel Martin. Also es geht nicht darum, Fragen zu beantworten und die richtigen Fragen zu stellen. Es geht nicht darum, Dinge zu erklären, sondern Dinge zu entfalten. Ein zweites Modell ist das der sogenannten mentalen Bilder. Das stammt von zwei Theologen namens Jan Hermeling und Eberhard Müske. Und die haben, hier sind sie noch, die haben gesagt, jeder Mensch trägt einen Riesenschatz von Bildern in sich. Und man spricht ja gerne in der Kommunikationsforschung vom Kino im Kopf. Und die haben gesagt, was wir eigentlich machen müssen, ist die Bilder in den Menschen anregen. Also das, was die Leute schon mitbringen, nicht immer sagen, hier ist das Evangelium und das ist was völlig Neues in deinem Denken. Die Menschen denken schon ganz viel über Glauben nach, sie denken schon ganz viel über Lebensfragen nach und ihnen sagen, wir möchten gerne das, was du schon vorgedacht hast, möchten wir anregen. Und das Problem ist eben, biblische Bilder sind oft nicht präsent. Und sie haben ein schönes Beispiel mitentwickelt, was ich interessant finde, dass sie sagen, wenn ich den Satz sage, Jesus kam nach Kapernaum, da passiert in unseren Köpfen einfach überhaupt nichts. Es sei denn, sie waren schon mal in Kapernaum. Wenn ich aber sage, es gab einen Wanderprediger im Land Israel, der kam eines Tages in ein kleines romantisches Fischerdörfchen, dann sieht jeder von uns ein anderes Fischerdorf vor sich, eines, in dem er schon mal war. Und wenn der Prediger gut ist, dann riecht es auf einmal nach Seetang, nach frischem Fisch, dann hören wir die Möwen kreischen und die Wellen und die Brandung. Das ist ein gutes Predigen, wenn uns Bilder angeregt werden und im Fortlauf dieser Geschichte wir immer vor unserem inneren Auge das kleine Fischerdorf kennen, sehen, das wir kennen. Egal, ob es an der Adria liegt oder am Atlantik, ob in Schottland oder was weiß ich wo, aber es ist ein Bild da. Und auf einmal knüpft die Geschichte durch das Bild an unsere Erfahrung. Der redet nicht einfach über irgendwas, sondern wie es in einem kleinen Fischerdorf aussieht. Das wissen wir alle. Und in diese Bilder setzt sich die Geschichte rein und zeigt, dass die Welt, wie wir sie kennen, aber nochmal ganz anders aussehen könnte. Denn dieser Jesus, der durch dieses kleine Fischerdorf läuft, das ich ihm vor Augen habe, der macht da etwas, was ich eben nicht in meinem Fischerdorf schon erwartet habe. Trotzdem kommen meine Erinnerungen, sind auf einmal Teil der Geschichte. Und das mache ich heute inzwischen regelmäßig. Ich nehme meine Predigten und fange nochmal von vorne an, wenn sie fertig geschrieben sind, lese nochmal durch und frage mich, wo kann ich mit ganz einfachen Veränderungen nicht einfach sagen, so ist es, oder guck mal genau hin, passiert da irgendwas in den Hörerinnen und Hörern? Oder ist es wirklich so, dass ich etwas anstoße und auf einmal sieht jeder in der Gemeinde etwas vor sich, was ihn Teil der Geschichte werden lässt? Manche Leute haben es auch genannt Assoziativpredigen. Das heißt, wir bieten Lebensbilder an, indem wir sie wecken. Indem wir nicht sagen, das Evangelium musst du als etwas völlig Neues implantiert bekommen, sondern nein, es knüpft an das, was du ohnehin schon kennst und zeigt, dass die Welt, die dir vertraut ist, voll ist mit Zeugnissen Gottes, voll mit kleinen Wundern, vor allem auch mit großen Wundern, dass in dieser Welt, die du kennst, dieser Jesus Christus wirkt und lebt. Ein drittes Modell ist die sogenannte New Homiletic. Das ist ein Predigtstil aus Amerika. Dort gab es in den 60er Jahren eine große Konferenz von Predigtprofessoren. Und die haben gesagt, wir haben ein Problem. In den Gottesdiensten der Afroamerikaner ist es so viel lustiger als bei uns. Da muss doch irgendwas stimmt da nicht. Die American Association of Theological Schools. Ja, was ist da eigentlich? Ich meine, wenn ihr schon mal in so einem richtigen Gospel-Gottesdienst wart, wisst ihr, das ist der Hammer. Ich meine, da ist ja nicht nur, die Leute sind alle gut angezogen, also nicht so wie hier, sondern die Frauen haben solche riesigen Hüte auf, da kannst du Tennis drauf spielen. In der Küche warten Torten, die sind mit mehr Farbstoff als Mehl, aber geil. Und dann kommt die Predigt und dann wird ja zum Beispiel der Pfarrer oder die Pfarrerin richtig beim Predigen angefeuert. Yes, sir, go ahead, preach, come on, amen, say it. Der Pfarrer kann dann zum Glück Englisch. Und ich sag mal, wenn sich der ein oder andere noch fragt, wie kann ich was tun, geht mal am Sonntag in den Gottesdienst und probiert's mal aus. Ja. Probiert's mal aus, ich verspreche euch, es wird sich was ändern. Wie gesagt, tatsächlich, in einer afroamerikanischen Gemeinde, da bebt die Gemeinde richtig mit und sie feuert den Prediger an und sie sagt, richtig, ein guter Gedanke, Mensch, dass mir das noch nicht klar war. Oder sie sagt auch, ha, blöd, muss Petrus sowas passieren, der ist auch doof, der Kerl. Aber irgendwie, und das hat die weißen Professoren für Predigtlehre so verunsichert, dass sie gesagt haben, wir möchten tatsächlich anfangen, von den Schwarzen zu lernen. Und machen wir uns bitte klar, 1960, da war Martin Luther King, hatte noch nicht richtig gewirkt. Also wir reden von einer Zeit, als es eigentlich noch Rassentrennung gab in Amerika und gleichzeitig die Weißen gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen bei den Schwarzen lernen, wie man predigt. Und sie haben damals eine Begrifflichkeit geprägt, die heute sehr aktuell ist in Deutschland. Man redet davon, dass Predigt induktiv sein muss und nicht deduktiv. Deduktiv heißt deducere, von etwas herleiten, also aufeinander aufbauend. Das ist unsere typische Art. Wir haben hier einen Gedanken und dann ist unser Ding, wir bauen darauf noch einen Gedanken auf und noch einen Gedanken. Und am Schluss haben die Leute schon kapiert. Induktiv heißt aber nicht, ich leite etwas her, sondern ich löse etwas aus. Und deswegen, das ist etwas, kam bei anderen, beim offenen Kunstwerk, bei den mentalen Bildern auch schon zur Sprache, aber das ist heute ganz aktuell in der Predigtlehre das Thema, die Frage muss nicht sein, wo leite ich etwas her, sondern was löse ich aus? Was will ich eigentlich auslösen? Und sie haben ein, wie ich finde, interessantes, sie haben zum Beispiel gesagt, ich will nicht etwas erklären, sondern ich will die Lust am Klären wecken. Das heißt, um konkret zu sagen, das haben sie, wie gesagt, finde ich, an einem schönen Bild gesagt, sie haben mal gesagt, wenn du über das Thema Trost predigst, dann sollst du nicht erklären, was Trost ist, du sollst trösten. Wenn du über das Thema Trost predigst, nützt es den Leuten nichts, wenn sie nachher wissenschaftlich wissen, was Trost ist, sondern es hilft ihnen was, wenn sie getröstet nach Hause gehen. Das ist der Unterschied zwischen Deduktion und Induktion. Deduktion heißt, ich erkläre jemandem, was Trost ist. Induktion heißt, dieser Mensch spürt, von Gott kommt Trost und geht getröstet nach Hause. Und das hat auch wieder zu tun, damit sind wir schon ein Stück in der Postmoderne, dass man nicht mehr sagen will, der Prediger weiß mehr. Und das ist das Entscheidende, dass er mehr theologisches Wissen hat. Sondern hoffentlich ist seine Kunst darin, dass er lernt, die Absicht eines Textes so zu übertragen, dass Menschen spüren, was Jesus damals wollte und das bei ihnen auch passiert. Viertens, die sogenannte dramaturgische Homiletik, von einem, auch aus Amerika inspiriert, von einem Theologieprofessor namens Martin Nicol. Und der hat nochmal etwa, der hat einen Begriff aus Amerika übernommen, der nennt sich Preaching Within. Und gemeint ist damit auch wieder, rede bitte nicht über etwas, sondern rede quasi mitten rein in das Leben der Menschen. Und sie knüpfen an dem Gedanken, dass man sagt, wir reden immer so oft über die Köpfe der Leute hinweg. Wir müssen aber fragen, Augenblick mal, was, wie können wir mitten rein predigen? Und er sagt, im Neuen Testament, wenn wir Jesus predigen sehen, oder, dann hat sein Predigen immer einen ganz konkreten Anlass. Jesus erzählt seine Gleichnisse immer in Situationen hinein. Es gibt nie ein Gleichnis, was einfach so steht, und das erzählte er mal so, weil er gerade Lust hatte. Sondern er ist irgendwo und er reagiert mit seinen Worten auf eine Situation, die schon da ist. Also auch da, wie können wir eigentlich eine Situation unserer Gesellschaft so wahrnehmen, dass die Leute merken, aha, der reagiert jetzt wirklich auf das, was hier passiert, auf mich. Und dann zu fragen, was ist damals bei Jesus passiert? Und Martin Nicol sagt, eine gute Predigt ist die, die das, was damals passiert ist, heute nochmal passieren lässt. Also theoretisch, wenn du die Geschichte hörst von den vier Freunden, die den Gelähmten bei Jesus runterlassen, ist sie dann gut gepredigt worden, entweder wenn im Moment das Dach aufgeht, oder wenn alle in dem Raum sagen, Augenblick mal, welche Freunde von mir möchte ich eigentlich mal lostragen oder brauchen Tragehilfe? Oder wie kann ich dafür, wie kann mir, dieser Jesus sagt dann einfach nur, deine Schuld ist dir vergeben. Trifft das auf mich wirklich zu? Was heißt das für mich? Wenn das in dem Moment passiert, dann ist die Predigt gut gewesen. Und Martin Nicola empfiehlt, mal zu lernen bei den großen Drehbuchautoren Amerikas. Und er sagt, wenn ich ein Drehbuch nehme, bevor heute ein Mensch ein Drehbuch beginnt, legt er erstmal die Spannungsbögen fest. Und er sagt, hier ist ein Thema und das baut sich auf und dann erreicht es einen gewissen Höhepunkt und dann kommen neue Fragen auf und dann gibt es wieder eine große Frage. Er sagt, so muss eine Predigt auch aufgebaut sein, dass wir mal nach Spannungsbögen fragen und bei jedem Spannungsbogen darauf aufpassen, was für ein Ereignis wird hier beschrieben und wie passiert es parallel. So, fünftes Konzept, bin ich besonders stolz drauf, denn es ist von mir. Ich habe vor einigen Jahren mit dem Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger zusammen ein Buch geschrieben, wobei das war sehr interessant, die Anekdote muss ich kurz erzählen. Ich habe mal bei ihm ein Praktikum gemacht. Theologen müssen ein sogenanntes Spezialpraktikum in Hessen machen. Das habe ich damals vor 15 Jahren bei Clemens Bittlinger gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, sagte er, Fabian, wir fahren auf ein Seminar mit, ich glaube, 200 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern. Und da machen wir so ein bisschen Programm zum Thema neues Predigen und so. Und dann sind wir hingefahren, also hat er mich abgeholt und wir sind losgefahren. Und dann sagt er zu mir, und, was hast du so vorbereitet? Ich sage, wieso ich? Ich dachte, du machst das Seminar. Er sagte, nee, ich dachte, du machst das Seminar. Wir hatten anderthalb Stunden Autofahrt vor uns. Und wir hatten zwei volle Tage zu füllen mit einem Haufen von Kirchenvorstehern. Und das Verrückte ist, und manchmal, da sind wir wieder beim Thema Heiliger Geist, ist das ja ganz gut, wenn man so ein bisschen Zwang hat. Und wir haben dann anderthalb Stunden, und dann sagte Clemens, ich wollte schon immer mal was machen über das Thema Gottesdienst und welche Sehnsüchte des Menschen werden dort eigentlich erfüllt und welche nicht. Und dann haben wir uns hingesetzt und ein bisschen rumgesponnen und die einzelnen liturgischen Elemente mal daraufhin angeschaut, welche Sehnsüchte dort umgesetzt werden. Und es hat uns selber immer mehr gepackt. Und nach einer Stunde habe ich angefangen, wie ein Wahnsinniger zu schreiben. Als wir hinkamen, hatte ich schon 15 Seiten voll geschrieben. Und es ist nachher auch ein Buch draus geworden. Ja. Und die Frage ist tatsächlich, schauen wir uns mal die Sehnsüchte von Menschen an. Denn es ist ja legitim zu fragen, warum geht ein Mensch in einen Gottesdienst? Weil er irgendwelche tiefen Lebenssehnsüchte hat. Oder wie Paulus auch sagt, die ganze Kreatur sehnt sich. Wonach sehnt die sich eigentlich? Und ich habe damals mit Clemens, wir haben 12 Grundsehnsüchte aufgeschrieben, ich nenne die mal, aber jetzt nur kurz im Überblick. Geborgenheit, die Sehnsucht nach Anerkennung, Vertrautheit, Vergebung, nach Wahrheit, nach Hingabe, nach Gemeinschaft, nach Glauben, nach Kommunikation, nach Erfahrung, nach Erhabenheit und nach Gestaltung. Ich glaube, das sind die Grundsehnsüchte, die Menschen haben. Vielleicht gibt es noch mehr, aber wir haben diese 12 genommen. Wir haben daraufhin den Gottesdienst mal abgeklopft und das hat viele Leute bewegt, weil sie wirklich gesagt haben, wir haben bisher uns nie Gedanken gemacht, was im Gottesdienst passiert. Dann haben wir auch einmal gemerkt, wenn ich mich mal frage, Menschen kommen in einen Gottesdienst und wollen Geborgenheit erfahren. Welche unserer Elemente vermitteln eigentlich Geborgenheit? Oder welche Elemente könnte man so verändern, dass sie Geborgenheit vermitteln? Und dann einmal fingen die an, ihre Gottesdienste umzugestalten, die vorhandenen, wie sie waren. Die mussten nicht mit riesen Bands, sondern mal mit Kleinigkeiten zu fragen, wie kann ein Gottesdienst wirklich aus tiefstem Handeln da Geborgenheit weitergeben. Dass ein Mensch aus dem Gottesdienst rausgeht und sagt, heute habe ich gemerkt, hier bin ich geborgen, in dieser Gemeinschaft, in dieser Gruppe hier. Und ich kam gar nicht darauf, das als Predigtmodell zu entwickeln, bis ich mal eingeladen war. In Hessen gibt es eine schöne Tagung, da treffen sich immer in der letzten Novemberwoche, das heißt, die müssen jetzt diese Woche wieder losfahren, treffen sich ein Haufen Pfarrer und machen Folgendes, die nehmen sich eine Woche Urlaub, in der letzten Novemberwoche, und schreiben in dieser Woche alle Weihnachtspredigten. Und zwar gemeinsam. Finde ich ein tolles Konzept. Und wenn sie dann am 1. Dezember oder so wieder nach Hause kommen, sind alle Predigten fertig. Und sie können genüsslich in den Dezember hineingucken. Und weil sie was lernen wollen, laden sie jedes Jahr einen Referenten von außen ein. Ich habe was über Predigten erzählt. Und dann saßen die da zusammen und sagten, ja, das Problem ist irgendwie, wir knabbern jetzt irgendwie seit 2 Tagen gemeinsam diesen Text rum. Der einst, also aus der Offenbarung, der einst werden von allen Himmelsrichtungen Menschen kommen in weißen Gewändern und ihn anbeten. Also was hat denn das einem Menschen heute bitte noch zu sagen, Herr Vogt? Und wir waren wirklich, waren richtig, sagten, es waren, weiß nicht, 12, 15 Pfarrerinnen und Pfarrer, sagten, wir kommen da nicht weiter, was soll ich denn damit einem Menschen heute noch sagen? Und habe ich gesagt, ich bitte euch nur, lest euch den Text durch und fragt mal, welche Sehnsüchte dahinter stecken. Ist doch klar, wenn Menschen von allen Himmelsrichtungen zusammenkommen, das ist die pure Sehnsucht, endlich Gemeinschaft zu erleben. Aus allen Himmelsrichtungen ist ein himmlisches Bild dafür, dass sie auch aus verschiedenen Völkern zusammenkommen. Das ist ein Bild für Frieden. Der Himmel, sagt dieser Text, der eins wird es so sein, dass es einen tiefen Frieden gibt, in dem Menschen Gemeinschaft erleben aus allen verschiedenen Kulturen. Und die haben weiße Gewänder an. Und das weiße Gewand ist seit Ewigkeiten ein Bild für Reinheit. Und wer kennt es nicht? Die tiefe Sehnsucht, endlich rein zu sein. Die eigenen Schwächen zu überwinden. Das eigene, wo ich merke, ich bin unzulänglich, ich zweifle an mir selbst, ich habe das Gefühl, ich habe das Leben nicht im Griff, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn es eine Zukunftssehnsucht gibt, die ich mit diesem Vers verbinde, dann auf die Reinheit bezogen, dann heißt es, ich möchte gerne, dass der Himmel ein Ort ist, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, unrein zu sein. Und das Dritte ist ganz klar, sie werden alle gemeinsam den Herrn anbeten. Das ist die tiefe Sehnsucht nach einem Glauben, wo es auch keinen Zweifel mehr gibt. Von allen Seiten strömen diese Leute zusammen, fühlen sich rein und haben noch eine Sehnsucht, jetzt zu wissen, wer ist der Richtige, der meine Anbetung verdient. Und wenn du jetzt fragst, aus diesen drei großen Sehnsüchten, der Sehnsucht nach Gemeinschaft in Frieden, nach Reinheit und nach einem richtigen Glauben und einem klaren Ziel. Wenn ich jetzt frage, wie kann ich das in meiner Lebenssituation jetzt und heute hier verändern? Einen Schritt nach vorne machen, dann ist die Predigt schon fertig. Da saßen die alle da und sagten, stimmt. Einmal mal nach den Sehnsüchten gefragt und schon ist die Predigt fertig. Und ich behaupte und habe es inzwischen ganz oft mit verschiedensten Texten ausprobiert, nehmt euch mal einen Bibeltext vor und fragt nur danach, welche Sehnsucht da drin steckt. Und die Predigt ist gemacht. Tolles Konzept, zufälligerweise von mir. Dauert auch nicht mehr lang, ich habe noch zwei. Johann Baptist Metz und Harald Weinrich, zwei Theologen, haben gesagt, und das haben sie sehr vehement gesagt, wir müssen neu erkennen, dass das Wesen des Glaubens immer ein erzählendes Wesen ist. Und es gibt sogar ein Neutestament, der nachgewiesen hat, dass selbst die größten, tiefsten theologischen Aussagen von Paulus letztlich auf Erzählungen basieren. Wenn Menschen vom Glauben oder Glauben weitergeben wollen, dann haben sie über Jahrhunderte und Jahrtausende immer erzählt. Sie haben nicht gesagt, ich versuche dir was zu erklären, sondern ich erzähle dir eine biblische Geschichte oder meine Geschichte mit der biblischen Geschichte. Und Erzählungen haben einen großen Vorteil. Ich habe schon gesagt, wie das ist mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo man immer früher darüber gestritten hat, dürfen wir nur die reine Wahrheit verkünden? Und Jesus selber erzählt Geschichten, die sind nicht reine Wahrheit. Aber dadurch, dass er sie erzählt, werden sie zu Lebenswahrheiten. Und Metz und Weinrich haben gesagt, so müssen wir es eigentlich immer tun. Wir müssen unsere Lebenserfahrung weitererzählen. Und die Gleichnisse haben einen Riesenvorteil. Sie zwingen einen zu nichts. Beim Gleichnis kannst du dich einklinken und kannst sagen, mal gucken, was die Geschichte mir sagt. Aber es sagt nicht, das ist Sünde, du bist gut oder du bist schlecht. Sondern es erzählt eine Geschichte. Und die Geschichte lädt dich ein, Teil der Geschichte zu werden. Und damit sind sie sozusagen ein Angebot, aber ob du das Angebot annimmst oder nicht, liegt ganz bei dir. Und das fand ich sehr spannend, weil ich gesagt habe, das möchte ich mal ausprobieren. Und wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren mal in der Passionszeit einfach eine Predigtreihe gemacht, als narrative Predigten. Wir haben die ganze Passionsgeschichte aus der Sicht des Jüngers Andreas erzählt. Das war total irre. Sagen immer, ich habe auch als Andreas im Kostüm, kam nach vorne und habe erzählt, wie ich die jeweiligen Phasen erlebt habe, wie ich den Palmsonntag erlebt habe, wie ich das Abendmahl erlebt habe, wie ich Karfreitag erlebt habe, wie ich dann sozusagen die Verzweiflung am Karsamstag erlebt habe und wie ich die Auferstehung erlebt habe. Ich, der Jünger Andreas. Die Leute haben gesagt, so nah waren wir noch nie dabei. Jemand hat uns nicht erklärt, was Kreuzigung ist, aber wir haben sie auf einmal miterlebt. Wir waren Teil der Geschichte. Und da haben wir wieder das Ding von den mentalen Bildern. Wenn einer gut erzählen kann und erzählt, ich bin's nicht. Das ist wieder irgendwas Badisches hier. Wenn einer gut erzählen kann, meine Frau zum Beispiel, die finde ich, die kann das. Wenn meine Frau sich hinstellt, ist total irre, wir haben immer so ökumenische St. Martins-Gottesdienste und wir haben eine unglaublich liebe, aber in manchen Dingen nicht ganz so fähige katholische Gemeindereferentin. Wenn meine Frau sich hinstellt, die braucht noch kein Wort gesagt zu haben, dann werden 250 Kinder mucksmäuschen still. Und dann ist die Geschichte fertig und dann stellt sich die katholische Referentin hin, die Leute fangen einfach an zu reden, die haben noch kein Wort gesagt. Also es ist total irre, einfach die Art, wie jemand präsent ist und mit hineinnehmen kann seine Geschichte. Und das Spannende bei einer Geschichte ist eben, wenn ich sie richtig gut erzähle, dann ist es nicht eine Information, sondern ist eine Geschichte, die mich bewegt hat und deswegen zu meiner Geschichte geworden ist. Ich erzähle dir nicht irgendeine Geschichte, ich erzähle dir meine Geschichte. Selbst wenn ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzähle. Ich erzähle es so, wie ich es erlebt habe, was es bei mir bewegt hat. Und wenn ich es gut erzähle, dann so, dass du dich mit einklinken kannst. Das heißt, auf einmal sind drei Ebenen miteinander verschmolzen. Die Erzählebene, meine Lebensebene und deine Lebensebene verschmelzen im Erzählen miteinander. Und ich glaube, das müssen wir neu lernen, so auch tatsächlich zu erzählen. Siebtens und letztens, ein Theologe Axel Denecke hat gesagt, wir müssen neu lernen, persönlich zu predigen. Das mache ich jetzt kurz, weil ich da schon was zu gesagt habe. Wir tun immer noch so, als gäbe es irgendwie eine Form von Text ohne Prediger. Das ist Unsinn. Wir predigen immer uns selbst und das ist gut, denn wir sind Zeugen. Wir können nur unsere Geschichte erzählen. Das Schlimme ist nur, dass viele Leute sich eben hinter ihrem Talar verstecken. Und ich sage immer so ein bisschen böse, es gibt ja Pfarrerinnen und Pfarrer, die sind im normalen Gespräch total sympathisch. Aber sobald die ein Talar anziehen, findet eine Form von Zombieisierung statt. Ja, du erkennst sie nicht wieder, sagst, wer ist das? Und ich habe es einmal erlebt, es hat mich zutiefst, da war ich bei einem jungen Kollegen im Gottesdienst und der hatte auch so was Zombiehaftes durch den Talar an. Und dann wollte er eigentlich sagen, es war schon der Clou, wir singen das nächste Lied, Strophen 1 bis 3. Sagte er auch in einer Form wie, liebe Gemeinde, wir singen jetzt das nächste Lied, die Strophen 1 bis 3. Er blieb vorne stehen und sang nicht mit. Das war schon geil. Also wir singen, aber er sang nicht. Und dann fiel ihm wohl auf einmal auf, dass er ja eigentlich 4 Strophen singen wollte. Und dann sagte er, Jochen, wir spielen noch eine Strophe mehr. Wir singen auch noch die Strophe 4. Und innerhalb von wenigen Sekunden waren sozusagen wie eine Schizophrenie 2 verschiedene Persönlichkeiten aus dem rausgekommen. Der Mensch und der Pfarrer. Und das hat mich richtig tiefst getroffen, weil ich dachte, warum ist er nicht einfach auch, wenn er predigt, er selber? Wem will er eigentlich irgendwas vormachen? Und wenn ich Leute frage, sagen die immer, ja, der Talar gibt mir doch Sicherheit. Dann kann ich mich darin verstecken, in meiner Rolle. Ich bin der große, sozusagen, ich werde über mein Amt definiert. Nicht ich bin gefragt, sondern der Prediger. Und da kann man nur sagen, das in der Postmoderne wird es keinen Menschen mehr interessieren. Die Wahrnehmung der Prediger nimmt statistisch gesehen, die Sympathie für Würdenträger nimmt so sehr ab, gerade in der Kirche, dass wir uns da keine Hoffnung machen dürfen, dass in 10 Jahren noch jemand kommt und etwas gut findet, nur weil es ein Würdenträger sagt. Im Gegenteil, die Skepsis gegenüber Würdenträgern ist so groß, Leute heute sagen, wenn du nicht persönlich erkennbar und überzeugend erkennbar wirst, dann wollen wir von dir nichts wissen. So, ich komme zum Schluss, indem ich nochmal frage, wie wünsche ich mir einen Predigtprozess? Und ich erzähle da auch ein bisschen von dem, was wir bei uns in der Gemeinde machen. Ein bisschen was habe ich schon erzählt, die Predigten werden gut angekündigt. Ich überlege mit gemeinsamen Leuten, mit den Leuten, was könnte es für Themen geben, die Menschen interessieren. Vielleicht noch ganz spannend, als ich früher noch in einer anderen Gemeinde war, dachte ich immer, Mensch, die Themen müssen möglichst reißerisch sein. War da so was Spannendes wie, was würde Jesus zu Harald Schmidt sagen oder was weiß ich. Immerhin habe ich es ja vor 6 Wochen mit dem Thema, was würde Jesus zu Angela Merkel schaffen, in den Spiegel geschafft. Haben Sie es gelesen? Habt ihr es gelesen? Ja, aber wurde extra zitiert, das war meine Gemeinde. Also was würde Jesus zu Angela Merkel sagen? Und was würde Jesus zu Frank-Walter Steinmeier sagen? Von dem redet übrigens heute auch keiner mehr. Also, und spannend finde ich immer mit Menschen gemeinsam und in der Gemeinde, die ich vorher war, haben wir es so gemacht, wir haben immer im Oktober, haben wir die Leute gefragt, sammelt mal bitte alle Themen ein, die ihr als Gemeinde interessant findet. Und da kamen, das war eben der Witz, hunderte von Themen. Dann haben wir im November, also es war bei diesem modernen Gottesdienst allerdings schon, haben wir im November gesagt, okay, aus den Hunderten suchen wir mal die 10 aus, von denen wir das Gefühl haben, die sind jetzt gerade dran, oder haben wir das Gefühl, die kamen so oft wiederholt an verschiedenen Stellen, nehmen wir mal. Haben wir schon schöne Titel uns zu überlegt und haben dann nochmal gesagt, nee, wir haben 20 Titel, wir haben gesagt, sucht mal aus diesen 20 die 10 schönsten aus, die 10 wichtigsten für euch. Und waren dann erstaunt, dass die ganzen Reißerdinger, von denen wir dachten, na, da geht's ab, das hat eigentlich niemand interessiert. Die meisten, die gewählt wurden, waren immer seelsorgerliche Themen. Wie gehe ich um, wenn ich kurz vor dem Burnout stehe? Wie gehe ich um, wenn ich Angst habe, mich selbst umbringen zu müssen? Was mache ich mit Traurigkeit, mit Eheproblemen? Und allein durch die Rückfragen mit den Menschen haben wir gemerkt, an wie vielen Stellen wir auch dauernd vorbeipredigen an Menschen, weil wir die Themen, die sie haben, gar nicht hören. Und als wir sie gehört haben, waren wir herausgefordert, wirklich theologisch darauf zu reagieren. Was ich gerne mache, ist auch zu versuchen, dass ich im Vorfeld, zum Beispiel an einem Hauskreis, den Hauskreis bitte, guckt euch mal das Thema an, überlegt mal, was euch dazu einfällt. Und das habe ich ein paar Mal erlebt, dass ich an einen Hauskreis gebeten habe, denkt ihr mal einen Abend lang mit 10 Leuten über mein Predigtthema nach, und dann haben mir die eigentlich die fertige Predigt geliefert. Weil die sagten hier, die drei Dinge sind uns interessant, fanden wir am spannendsten an dem Thema, die drei Dinge haben wir noch keine Antwort drauf, und dann gibt es noch so 2 Sachen, da finden wir, da hast du ohnehin keine Ahnung. Und dann war es spannend, genau so die Predigt zu entwickeln. Und ich habe die Predigt viel schneller natürlich schreiben können. Und diese Hauskreise waren begeistert und sie kamen alle in Gottesdienst, um zu gucken, was macht der Kerl daraus. Also bindet in den Predigtprozess Leute mit ein. Was ich seit Jahren mache, ist, dass ich alle meine Predigten mehreren Leuten zum Korrekturlesen gebe. Und zwar bewusst auch Leuten, die kirchendistanziert sind, weil ich sage, so einer könnte sich ja mal in Gottesdienst verirren, der soll mir vorher sagen, was er davon hält. Und wir haben inzwischen ein eigenes Kürzelsystem entwickelt und manchmal kriege ich Predigten zurück, da steht so schön am Rand, rot angemerkt, FG. Das heißt bei uns frommes Gelaber. Und das Schlimme ist, das sind oft die Stellen, bei denen ich mir vorher am meisten Mühe gegeben hatte und dachte, so, jetzt bringe ich es endlich mal auf den Punkt. Und dann sagen die Leute, nee. Dieser Absatz, den du so doll findest, das ist gruselig. Und ich habe so manche Predigt aufgrund dieser Rückmeldung ein zweites Mal geschrieben, und als ich die zweite Version fertig hatte, habe ich mich geschämt, dass ich die erste hätte halten wollen. Ich behaupte, ich habe Predigen gelernt durch dieses intensive mich kritisieren lassen. Und wenn ich wirklich einen hundertprozentig praktischen Tipp an euch habe, wenn ihr irgendwo predigt und wollt Menschen erreichen, gebt das, was ihr zu sagen wollt und zu sagen habt, vorher ganz vielen Leuten zum Gegenlesen. Wenn es schlecht ist, seid froh, dass sie euch vorher abhalten. Und wenn es gut ist, dann lasst euch inspirieren und noch motivieren, so weiterzumachen. Aber dieses ewige, also wenn ich sowas bei Pfarrern sage, sagen die immer, bei mir guckt keiner drüber, das stimmt schon alles. Aber so sind die Predigten leider auch. Also, ich kann nur sagen, lasst euch A, motivieren, immer wieder Texte gegenlesen zu lassen, und lasst euch auch Rückmeldungen geben. Und, wie gesagt, vielleicht auch die Chance, guckt mal, ob ihr sowas wie ein Kreuzverhör einführen könnt, wo Leute sogar in einem normalen Gottesdienst auch mal rückfragen dürfen. Das Zweite ist, wirklich nochmal fragen, wie gestalte ich das? Und ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass ich dachte, ich hätte mir gerne von euch die Anspiele vorher schicken lassen. Denn wenn ich zum Beispiel bei uns Gastprediger einlade, dann sage ich immer, ich erwarte, dass ihr in eurer Predigt auf die Anspiele eingeht. Denn dafür machen wir sie. Und die waren klasse. Hätte man eigentlich viel zu sagen können. Hätte ich sie vorher gehabt, hätte ich sie jetzt einbauen können. Hätten wir jeder Veranstaltung viel mehr einen roten Faden geben können. Haben wir nicht gemacht. War auch mein Fehler. Aber sowas wäre so ein Ding, wo ich jetzt auch gern draus lernen möchte. Und sagen wir das nächste Mal, wäre es mir lieb, wir gucken schon mal, welche Lieder passen genau zum Thema, wie kann man so ein Anspiel wirklich mit dem, was ich zu sagen möchte, verbinden, und dann auf einmal haben wir ein Gesamtkunstwerk, und das wird mir immer wichtiger zu gucken, dass jede Veranstaltung ein Gesamtkunstwerk wird, dass es einen roten Faden hat und dass die Dinge passen. Und wirklich als allerletztes nochmal fragen, wie präsentiere ich das, was ich präsentiere? Es gibt Menschen, die sich nicht klar machen, wie das, was sie körpersprachlich ausdrücken, auf andere wirkt. Und ich hatte nun wirklich die Gnade, wie ich sagen würde, dass ich einige Zeit lang Schauspielunterricht hatte. War ein bisschen eine lustige Geschichte, die erzähle ich zum absoluten Schluss. Ich habe ja Gesang studiert, und eines Tages, als ich gerade Unterricht hatte, öffnete sich die Tür und ein junger Mann kam rein und sagte, ich habe Pädagogik der Schauspielerei studiert. Ich werde Schauspiellehrer und ich suche 5 Leute, die überhaupt nichts können. Den gebe ich ein Jahr Unterricht und ich möchte sie am Anfang meinen Professoren zeigen und am Ende meinen Professoren. Für das, was ich ihnen beigebracht habe, möchte ich meine Note haben. Warum aber bei dem Satz, Leute, die überhaupt nichts können, auf mich kam? Weiß ich nicht. Na, der Mann war natürlich klug. Er sagte sich, ich nehme mir Sänger, denn sie sind gewohnt, auf einer Bühne zu stehen. Ich gehe nicht einfach auf die Straße und frage irgendwelche Leute, sondern Leute, die mit Kunst was zu tun haben, die ein Rhythmusgefühl haben und in der Lage sind, sich auch auf solche Sachen einzustellen. Der hat allerdings sich selber am Anfang ein bisschen überschätzt, denn, also er war großartig mit den neuesten Theorien versehen, denn am Anfang sagte er, wir treffen uns einmal die Woche und schon nach einem Monat sagte er, lass uns 3-mal die Woche treffen. Und so bekam ich neben meinem Studium eine einjährige Intensivschauspielausbildung. Und mir ist ein Gedanke oder eine Erfahrung bis heute unvergessen. Dann macht er eine Übung und sagte, ich flüstere immer euch ein Wort ins Ohr und ihr spielt es den anderen vor und die müssen das raten. Und er flüsterte mir ins Ohr, cool. Und ich ging vor meinen Kommilitonen unendlich cool hin und her. Und die sagten, der hat Durchfall. Der ist irgendwie verkrampft. Ich dachte, nein, dachte ich, cool, hey, guck mal, wie cool. Heimweh? Sie kamen nicht drauf. Und ich dachte die ganze Zeit, ich wüsste, wie man cool aussieht. Und da habe ich mal im Spiegel geguckt und habe gedacht, die haben recht. Und ich behaupte bis heute, dass die meisten Menschen in wesentlichen Momenten ihres Lebens nicht wissen, wie sie wirken. Und immer denken, die meisten Pfarrer denken, selbst wenn sie griesgrämig dastehen, ich wirke doch sympathisch und machen sich nicht klar, dass sie es vielleicht nicht tun. Ich würde heute jedem Menschen sagen, macht einen Kurs für Schauspielerei, macht was über liturgische Präsenz, lernt euch vernünftig anzuziehen, guckt, wie man auftritt. All diese Feinheiten machen es aus, ob jemand Lust hat, mir zuzuhören oder nicht. Und das ist was, wo ich immer nur Mut machen kann. Und das, muss ich auch heute relativ früh weg. Ich habe morgen ein Moderationsseminar mit 40 Leuten, die ehrenamtlich in Gemeinden arbeiten. Die wollen lernen, wie man so auftritt, dass Leute einem zuhören. Und das ist eine Kunst, das kann man richtig lernen. Und wenn einer von euch predigt, kann ich nur sagen, besucht mal solche Seminare, das ist es allemal wert. Und ich habe inzwischen Leute gehabt, die waren auf so einem Seminar, kamen wieder und sagten, Herr Vogt, ich hatte mein Leben lang unendliches Lampenfieber. Und ich weiß genau, diesen oder jenen Job, den habe ich bekommen, weil ich durch so ein Seminar gelernt habe, wie ich überhaupt wirke und wie ich wirken möchte, auch ausdrücken kann. Und das fehlt vielen Predigerinnen und Predigern leider immer noch. Und da kann ich nur viel Mut zu machen. So, heute in der letzten Einheit war es ein bisschen theoretisch, aber dafür, wie gesagt, wenn ihr mitgeschrieben habt, seid ihr jetzt absolut am Puls der Zeit. Niemand ist so aktuell in der Predigtlehre heute wie ihr zusammen. Und das, finde ich, ist doch ein eigener Wert. Danke fürs Zuhören.